Zuspruch am Freitag, dem 2. Mai 2025, der Losungs- und Lehrtext. Josua 1, Vers 5. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Matthäus 3, Vers 16. Siehe, da tat sich Jesus der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. In der Bibel faszinieren mich immer wieder Aussagen und auch Geschichten, was Menschen gedacht, gefühlt oder gesehen haben oder auch was Gott gedacht, gefühlt oder prophezeit hat. Wie kann man wissen, was andere Menschen denken, fühlen oder angeblich gesehen haben? Wie kann man das wissen, wenn es um Gott geht, also dass Gott gesehen hat, dass die Menschen sündig sind und dass er für sich, wie kann man das wissen, in seinem Ratschluss etwas beschlossen hat, wie zum Beispiel bei Josua im ersten Kapitel heute. Josua gilt ja als der erste Richter. Und woher kann Josua sich darauf verlassen, dass Gott nicht von ihm weichen wird und ihn nicht verlassen wird? Woher kann der Schreiber des Matthäusevangeliums heute wissen, dass Jesus das sah, nämlich dass der Himmel sich auftat und dass Jesus den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen sah oder über sich kommen sah? Sicher, bei Jesus könnte es in irgendeiner Form auch Beobachtungen durch Drittes sein, die nach Kreuz und Auferstehung, also nach dem Tod Jesu, also vielleicht bei dem Schreiber Matthäus, der circa 50 Jahre danach das aufgeschrieben hat, das berichten konnten. Aber ehrlich, bei Josua könnte es eine Aussage von Josua selbst sein, dass Gott ihm dies gesagt habe. Aber wie? Also wie hat Gott mit Josua ihm das mitgeteilt, gesagt oder vermittelt oder eingeprägt? Gab es einen großen Bildschirm, auf dem es für Josua zu sehen war? Oder wurde durch einen Blitz das in einen Stein eingraviert? Oder hat Josua eine E-Mail bekommen oder einen behördlichen Bescheid aus dem Himmel mit Gottes Siegel? Einige werden sagen, das ist ja unverschämt, was ich sage. Naja, mein Gott, warum sollte sich Gott an die Zeit halten, wenn er allmächtig ist und E-Mails nicht schon vorher versenden? Vielleicht gibt es ja ein E-Mail-System im Himmel, wer weiß das schon. Ich weiß natürlich auch, dass diese Fragen, die ich hier mir stelle, muss für eine Vielzahl von Menschen wunderlich sich anhören, weil die Mehrzahl der Menschen nicht daran zweifelt, dass die Aussagen der Bibel in irgendeiner Weise genauso entstanden sind, wie sie berichtet werden. Aber irgendwie wird ja häufig gar nicht berichtet, wie sie entstanden sind. Also wie kamen die 10 Gebote in die Tafel, die Mose dann vom Berg runterbrachte? Nun ja, er hat sie eingraviert wahrscheinlich. Denn wahrscheinlich gab es auf dem Berg Sinai nicht unbedingt einen Steinmetz, der das für ihn erledigt hat. Im Gegensatz dazu sind die Briefe, wie zum Beispiel bei Paulus oder in anderen Episteln, ja irgendwie noch verständlich. Da berichten Menschen anderen Menschen, was sie erlebt haben. Die Gattung der Evangelium ist aber eine eigene, eine Art Romanerzählung oder eine halbbiografische Zusammenstellung von Einzelgeschichten unterschiedlicher Autoren oder Zeugen rund um die Ereignisse, um das, was Jesus geschehen sein soll. Ob es wirklich so passiert ist? Tja. Und wenn man die Geschichte einzeln zerlegt, könnte natürlich die Jünger in aller Regel irgendwie daran beteiligt sein. Mal abgesehen vom Garten Gethsemane, wo die Jünger ja und die anderen Handwerker, die Jesus ja quasi um sich selbst als Handwerker, als Zimmermann geschart hat, als Zeugen berufen kann. Nämlich diese Handwerker wie die Fischer, Simon, Petrus, die haben ja da gepennt. Also woher sollen die wissen, was Jesus gesagt hat? Sicher, das hat Gott ihnen eingegeben, wahrscheinlich. Tja. Und warum sollte das nicht möglich sein, wenn er selbst den Fischer Simon, genannt Petrus, später zum Papst machen kann? Tja, alles ist möglich oder auch nicht. Also sind die Evangelien Erzählungen einer Handwerksgilde, die sich durch die Erfahrung mit Jesus einer völlig neuen Aufgabe dann zugewendet haben, oder? Also mittels Heilung und Wunder plötzlich Menschen von der Gnade Gottes in der frohen Botschaft zu berichten? Also wie kommt das zu den Texten? Möglicherweise müssen auch die Schreiber und Zusammensteller der Evangelien genauso vorgegangen sein wie die Gebrüder Grimm, die nämlich Erzählungen der Menschen aus ihrem unmittelbaren Umfeld, also von Bekannten ab dem Jahr 1806, also zur Zeit der napoleonischen Kriege, oder irgendwie aus der Literatur, die schon vorlag, zusammengeschrieben oder aufgenommen haben. Im Museum Grimm in Kassel kann man dies sehr gut nachvollziehen. Und wir wissen natürlich, woher die Kinder- und Hausmärchen kommen, nämlich von hauptsächlich der Familie Johannes Hasenpflug. Und dort wird auch deutlich, dass quasi dort ein französischer Wurzeleinschlag deutlich wird, weil sie als Hugenotten aus Frankreich früher vertrieben wurden. Die Töchter der Familie haben die uns heute noch bekanntesten Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm wie Rotkäppchen, Frau Holle, Dornröschen, gestiefelter Kater, der Wolf und die sieben Geißlein, vielleicht auch Schneewittchen, aus ihrem eigenen Erzählfundus und historischen Bestand beigetragen. Durch diese französische Herkunft erklärt sich auch, warum diese Märchen sich schon bei dem französischen Schriftsteller und Märchensammler Charles Perrault finden. Ebenso aus dem unmittelbaren Umfeld der Familie Wild, deren Tochter Dorothea schließlich auch die Ehefrau von Wilhelm Grimm wurde. Das Märchen Frau Holle und andere gehen auf eine unmittelbare Beziehung und Erzählung seiner Ehefrau, also Wilhelms Ehefrau, zurück. Und dies macht deutlich, dass weder die Märchen noch die Erzählungen der Bibel irgendwie aus dem Himmel fallen, sondern aufgrund eigener Prägung und Tradition weitergegebene Texte sind, die gesammelt und zusammengestellt werden für die Bibel. Es sind also Menschen, die über ihre eigenen Traditionen, Erfahrungen, Erzählungen berichtet, vielfach gar nicht mehr selbst beteiligt waren und auch nicht mehr wissen, woher der Ursprung ist. Und das Wichtigste im Neuen Testament ist ja, der bekannteste Zeuge im Neuen Testament ist kein Zeuge, nämlich Paulus. Er schreibt die ersten zeitlichen Briefe um 50 nach Christus, also circa 15 Jahre nach Kreuz und Auferstehung. Paulus hat den Menschen Jesus von Nazareth gar nicht gekannt. Jünger Jesu ist auf keinesfalls gewesen. Geschweige denn Zeuge der vielfältigen Ereignisse und Erlebnisse, die uns in den Evangelien berichtet werden. So sind die Briefe des Paulus auch keine Evangelien, die in irgendeiner Form Wunder- oder Zeugniserzählungen Jesu darstellen. Davon redet er so gut wie überhaupt nicht, sondern was es mit ihm gemacht hat, dass er ein Erlebnis hatte, bei dem er zum Christentum bekehrt wurde. Also nicht zum Christentum, aber zumindest zum Glauben an Jesus als Christus. Deswegen verwende ich auch diese Erstformulierung eigentlich am häufigsten. Jesus von Nazareth ist der Messias im Sinne der jüdischen Religion, die sich nun über Paulus auf die ganze Welt und nicht nur die Juden ausbreiten soll. Paulus ist es, der in einer besonderen Art und Weise die Ereignisse von Kreuz und Auferstehung als Heilsangebot Gottes für die gesamte Welt und alle Völker einbindet. Wie gesagt, konkrete Wundererzählungen finden sich über Jesu Handeln bei Paulus in den Briefen eher nicht. Genauso wenig wie eine detaillierte Darstellung von Palmsonntag bis Ostern, also die wesentliche Kernwoche, die in der Kreuzigung und dem, was wir Auferstehungserlebnis nennen. Er war nicht dabei. Er hat vielleicht davon gehört. Und Paulus, wie gesagt, berichtet eher am Rande von seiner eigenen Erfahrung. Dass in der Apostelgeschichte im Kapitel 9 dort quasi ein Neuanfang nach dem Untergang der eher kommunitaristischen Urgemeindeversuch in Jerusalem um den Simon genannt Petrus oder Jakobus, den Herrenbruder, der eigentlich auch kein Jünger Jesu war, eigentlich neu geschrieben wird. Denn mit dem 9. Kapitel beginnt dann eigentlich die Weltmission und nicht mehr der Fokus auf der Gemeinde in Jerusalem. Insgesamt kann man in dem Neuen Testament sagen, dass die Mehrzahl der Zeugen, auf die wir uns fußen, also die wir uns gründen können, sind sogenannte Märtyrer, also Blutzeugen. Also Zeugen, die für ihren Glauben an diesen Jesus, jetzt kommt das Bekenntnis, als Christus, also Sohn Gottes, ihr Leben lassen. Dass die Nazis diesen Begriff usurpiert haben, tut hier nichts zu sagen. Menschen, die für ihren Glauben sterben, prägen bis heute in einer ungehörten Art und Weise das eigene Bewusstsein im Glauben, wie das Beispiel jüngst auch wieder in der Erinnerung von Bonhoeffers Tod vor 80 Jahren deutlich macht. Denn für seinen Glauben zu sterben, ist in einer Welt, bei der Leben das ein für alles für die Menschen ist, nämlich die höchste Selbstaufopferung und damit doch eine gewisse Art besonderem Vorbilds, auch wenn es die wenigsten nachmachen. Auch diese Thematik des Heldentods ist natürlich nicht unbekannt und er wurde schon immer auch für Nationen genutzt oder auch selbst in der griechischen Antike bei Homer ist es ja bekannt. Sagen wir es realistisch, dann bleiben eigentlich keine direkten Zeugen über, sondern nur Erzählungen aus dritter, vierter oder fünfter Hand. Nun, es bleibt eben eine Glaubensgewissheit, dass in diesem Jesus von Nazareth mehr steckte als nur ein Wanderprediger, ein Fürsprecher für Arme oder auch nur einen guten ethischen Menschen. Und das ist ja der Kern der Botschaft des Evangeliums, welche auf die Erfahrung der Auferstehung, was auch immer das bedeutet, niemals, also ohne diese Erfahrung, niemals derart erfolgreich in der Welt aufgegangen wäre. Wenn jetzt aktuelle Kirchen gerade einen Schwund haben, hat das nichts damit zu tun. Das Evangelium weht ja, wo es will, also der Geist Gottes, also sucht es sich auch neue Kirchen, während die alten vielleicht sterben. Vielleicht, weil sich der Geist Gottes abgewendet hat. Wichtig ist dabei, dass es gerade die anderen Menschen sind, die durch ihr Bezeugen und Vorleben und Vorbeten uns als Menschen im besonderen Bewusstsein sind. Und wenn es dann noch zu Märtyrern wird, ob auch dabei im Tod, nun, dann ist es wie bei den Theologen bei Paulus, dass diese Botschaft als frohe Botschaft im Evangelium konnotiert, also mit ihrem Leben und ihrem Sein und ihrem Tod eben zum Leben bestätigt wird. Und unsere Aufgabe als Christen ist dies eben auch zu tun, Zeuge zu sein und wie Bonhoeffer und viele andere auch im Leiden oder vielleicht auch im Sterben für die Sache einzustehen. Zuspruch am Freitag, dem 2. Mai 2025. Mein Name ist Dieter Becker und wir befinden uns ja immer noch bis Pfingsten im Gedenken an Ostern und die Auferstehung und was da eigentlich passiert ist. Es ist etwas länger geworden. Ein besonders interessanter Hinweis möchte ich aber auch noch geben, nämlich auf das Grimm-Museum in Kassel. Da kann man sehen, dass eben das nicht vom Himmel fällt, sondern irgendwie, auch wenn man es wissenschaftlich nacharbeitet, die Entstehung und Entwicklung dieser Texte in einem Buch, auch Bibel, nachvollziehen kann.